Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 10. Das Gesicht des Desasters. Von Tilman Gerwin aus Stern Nummer 11 vom 11.03.2021. Gelesen von Enrico Petters. Jens Spahn hat alles, was künftige Kanzler brauchen. Talent, Ehrgeiz, Härte. Doch jetzt verkörpert der Gesundheitsminister wie kein anderer die umstrittene Corona-Politik der Regierung. Was kann er wirklich? Dieser eine Moment. Jens Spahn hat ihn bis heute nicht vergessen. Es ist der Moment, in dem ihm zum ersten Mal klar geworden sein könnte, welche Kraft dieses Virus hat. Dass es nicht nur die Gesundheit der Menschen zerstören kann bis zum Tod, sondern dass es manchmal auch ihre Seelen vergiftet. Bergisch Gladbach, Samstag, der 29. August 2020. Spahn ist im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Nach einer Veranstaltung sucht er in der Fußgängerzone noch etwas Kontakt. Aber die Menschen, auf die er trifft, sind wegen der Corona-Beschränkungen außer sich vor Wut. »Du Penner«, schleudern sie ihm entgegen. »Wichser«, »schwule Sau«. Spahn unternimmt einen letzten Versuch. »Wollen wir reden?« ruft er in das Gebrüll hinein. »Hau ab, verpiss dich!« Die Personenschützer werden nervös. »Okay, dann nicht«, ruft Spahn und eilt zur bereitstehenden Wagenkolonne. Sekunden später ist der Bundesminister für Gesundheit in einer gepanzerten Limousine verschwunden. Später erzählt Spahn, dass er nicht nur homophob beleidigt, sondern auch angespuckt wurde. Gegen einen 39 Jahre alten Mann aus Bergisch Gladbach erstattet er persönlich Anzeige. Das war der mit der schwulen Sau. Der Mann akzeptiert schließlich einen Strafbefehl in Höhe von 2.800 Euro. Spahn findet, dass er einiges aushalten kann. Aber irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann geht es um so etwas wie Würde. Und Würde hat schließlich auch er, der Bundesminister für Gesundheit. »Das ganze Land ist wundgescheuert von Corona«, sagt Jens Spahn. »Von diesem kollektiven Albtraum, der einfach nicht enden will. Mehr als 70.000 Corona-Tote zählt Deutschland schon. 70.000 Menschen. Das ist eine Stadt wie Fulda oder Celle. Einfach weg. Alle unter der Erde.« Dieser Mann steht mitten im Sturm. Jens Spahn ist, ob das nun gerecht ist oder nicht, das Gesicht der Krise. Keine Tagesschau ohne schlechte Nachrichten, und fast alle lassen sich mit ihm in Verbindung bringen. Erst gab es zu wenig Masken, dann kaufte der Staat sie von windigen Geschäftemachern, grandios überteuert. Erst gab es zu wenig Impfstoff, jetzt liegen Millionen Dosen irgendwo herum. Erst kündigte er zum 1. März eine große Testoffensive an, dann kassierte die Kanzlerin alles wieder ein. Natürlich sind Hassbrüller wie die in Bergisch Gladbach eine kleine Minderheit. Doch das Erlebnis hat Spahn eine Ahnung davon gegeben, welches Empörungspotenzial in dem Corona-Thema schlummert. Die Würde des Jens Spahn, sie ist höchst antastbar geworden. Laut dem ARD-Deutschland-Trend sind 2/3 der Deutschen unzufrieden wegen der knappen Corona-Schnelltests. 73% kritisieren das Impfchaos. Diese Zahlen sind für Spahn viel gefährlicher als ein paar Durchgeknallte in der Fußgängerzone. zu wenig Masken, zu wenig Impfstoff, zu wenig Tests, zu wenig gutes Regierungshandwerk? Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen, hatte Jens Spahn in der Frühphase der Pandemie gesagt. So wie es aussieht, ist das mit dem Verzeihen zu einer höchst einseitigen Veranstaltung geworden. Es sind jetzt vor allem die Bürgerinnen und Bürger, die Jens Spahn viel verzeihen müssen. Viele fragen sich, kann man ihm noch vertrauen? Ist das Land bei ihm in guten Händen? Brav haben die meisten Deutschen die Masken ertragen, geschlossene Kitas und Schulen, sie ließen sich sogar an die Corona-Leine legen. Im Gegenzug erwarteten sie, dass die Regierung ihren Job macht, schnell und effizient, damit der Wahnsinn bald aufhört. Aber der Wahnsinn geht weiter. Was in den Augen vieler auch daran liegt, dass die Regierung ihren Job nicht gut macht. Auf Nachsicht kann er nicht hoffen. Es ist nicht einfach, in diesen Tagen mit Jens Spahn über all das zu sprechen. Mehrere Bitten um ein Treffen lehnt er unter Verweis auf seinen dicht gedrängten Zeitplan ab. Dann, spontan, empfängt er doch. Die Kanzlerin habe kurzfristig einen Termin abgesagt. Im sechsten Stock des Ministeriums residiert Spahn in einem turmähnlichen Glaskasten. Der Friedrichstadtpalast, das Promi-Restaurant Grill Royal, alles ganz nah. Aber alles zu. Immer noch. Wegen Corona. Jens Spahn sitzt mit verschränkten Armen da. Seine Pose soll ausdrücken, schon okay, dass ich jetzt auf die Fresse kriege, ist zwar ungerecht, aber so ist halt das Geschäft, ich bin ja nicht blöd. Manchmal schweift sein Blick ab zur imposanten Glasfront, dann scheint er etwas sehnsüchtig durch die großen Fenster zu blinzeln. Auf den Straßen ist der Frühling schon spürbar. Oben das Gesicht der Krise, unten die einst so wilde Metropole, die endlich ihr altes Leben wiederhaben will. Jens Spahn wirkt etwas einsam in seinem Glasturm. Die Sache stellt sich für ihn so dar. Bei Corona reden alle mit. Kanzlerin, Ministerpräsidenten, EU-Kommission, Virologen und Epidemiologen. Aber verantwortlich soll am Ende nur einer sein, er. Spahn macht nicht den Eindruck, als sei er deshalb verbittert. Aber er macht sich auch keine Illusionen. Auf allzu viel Nachsicht kann er nicht hoffen. Die Umfragewerte der Union bröckeln. Bei CDU und CSU steigt die Nervosität. Im Herbst sind Bundestagswahlen. Dann geht es darum, wer die politische Rechnung bezahlt für den Corona-Frust. Vom Jahr der Schuldzuweisungen spricht ein prominenter Unionsabgeordneter. Die SPD hat Spahn als schwächste Stelle in Merkels Truppe erkannt. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus mahnte die Abgeordneten schon zur Solidarität mit dem schwer angeschlagenen Minister. Parole: Den Jens lassen wir uns von den anderen nicht rausschießen. Dieses Virus kann ihn politisch zerstören. Jens Spahn bewegt sich jetzt in der Todeszone der Politik. Ausgerechnet er. Dieser Mann galt noch vor Monaten als größtes politisches Talent seiner Generation, als Kanzlerhoffnung der Union. Nur wenige konnten so mitreißende Reden halten wie er, schwarz, kantig, konservativ. Anhaltender Beifall, ein Teil der Delegierten erhebt sich, vermerkt das Protokoll des CDU-Parteitags 2018, bei dem er mit einer furiosen Rede im Kampf um den Parteivorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz immerhin einen Achtungserfolg verbuchte. Wenn die CDU ganz bei sich sein wollte, träumte sie nicht von Angela Merkel und ihren spröden Alternativlosigkeiten. Dann träumte sie von Jens Spahn. Breitbeiniger Auftritt, gutes Ziel. Die Geschichte des Mannes aus dem Glasturm ist eigentlich unglaublich. Man kann in ihr ein Epos erkennen. Es erzählt vom strahlenden Aufstieg eines jungen Helden und von seinem jähen Fall. Seine Geschichte ist auch ein Lehrstück über die Unerbittlichkeit von Politik. Mit einer Härte, die sonst wohl nur der junge Markus Söder mitbrachte, hat sich Jens Georg Spahn, gerade mal 40 Jahre alt, nach oben geboxt. Mit 15 in die Junge Union, mit 17 in die CDU, mit 22 sitzt er im Bundestag. Den örtlichen CDU-Konkurrenten, der eigentlich dafür ausgekungelt ist, hat er per Kampfabstimmung zur Seite gefegt. Wolfgang Schäuble macht ihn zum Staatssekretär im Finanzministerium. 2018 kommt auch Angela Merkel nicht mehr an dem Aufsteiger vorbei. Spahn wird Gesundheitsminister. Aber Sie sind ja noch so jung. Diesen Satz hat Spahn bei seiner Gipfelstürmerei oft zu hören bekommen. Er hasst ihn wie nur wenige Sätze. Für ihn klingt das wie: Junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Aber Spahn war nie einer, der sich hinten anstellt. Wenn er mit seinem imposanten 1,92 Meter Körper die Bühnen der Republik entert, breitschultrig, in eng sitzenden Anzügen und dabei vor Ehrgeiz fast zu platzen scheint, dann befällt manchen in der CDU-Provinz allerdings auch ein leichtes Unwohlsein. Ist er vielleicht ein bisschen zu schnell durch seine Karriere gerast? Der junge Mann, der das Kinn immer so frech nach oben reckt. Der in der Metropole Berlin mit einem Mann zusammenlebt. Der vor Corona stets auch einen Hang offenbarte zu Promi-Partys, rotem Teppich und schillerndem Glamour-Kram. Ist er wirklich einer von uns? Spahn hat diese Vorbehalte gespürt. Die Corona-Krise sah er daher als seine große Chance, die Chance zur Reifung in der Krise. Er stürzte sich auf die Herausforderungen der Pandemie wie ein hungriges Tier, und es lief gut für ihn. Zu besichtigen war die Staatsmannwerdung des Jens Spahn. Seine Beliebtheitswerte schossen nach oben. Im Dezember lag er sogar vor der Kanzlerin. Doch jetzt, wo sich diese ganze Misere aus Impftrödelei, fehlenden Tests, mangelndem Schutz von Altenheimen, Homeschooling-Frust und Wirtschaftspleiten zu einem Bild umfassenden Staatsversagens verdichtet, hat Jens Spahn ein Problem. Weil er sich anfangs als Retter in der Pandemie so breitbeinig auf die Corona-Bühne gestellt hatte, gibt er nun für seine Gegner ein gutes Ziel ab. Hinzu kommt: Spahn selbst hat sich durch eine ganze Reihe von Fehlern höchst angreifbar gemacht. Während Millionen Menschen um Arbeitsplatz und Gesundheit bangten, kaufte er im vergangenen Sommer mit seinem Ehemann, dem Burda-Lobbyisten Daniel Funke, eine repräsentative Villa im Berliner Nobelviertel Dahlem. Im Oktober ermahnte Spahn die Bürger morgens im ZDF noch, die Hauptansteckungspunkte gebe es beim Feiern, beim Geselligsein. Das hinderte ihn aber nicht daran, sich noch am selben Abend zu einem geselligen Dinner mit rund einem Dutzend Gästen in Leipzig einzufinden, bei dem es auch darum ging, Spenden für seinen Bundestagswahlkampf einzuwerben. Tags drauf wurde er positiv auf Corona getestet. Das muss nichts mit dem Leipziger Event zu tun haben, das auch nicht gegen die damals gültigen Corona-Regeln verstieß. Aber manche erkennen im Verhalten des Ministers, wie schon beim Kauf der Berliner Privatresidenz, ein bemerkenswert unterentwickeltes Gespür für das, was man tut oder eben nicht tut. Die Härte, mit der er sich nach oben geboxt hat, fällt nun auf ihn selbst zurück. Es gibt nicht wenige, die eine stille Genugtuung bei dem Gedanken verspüren, den jungen Stern am Polithimmel demnächst verglühen zu sehen. Es gibt sie auch in seiner eigenen Partei. Berufswunsch Bundeskanzler. Dabei steckt in Jens Spahn mehr DNA der CDU als in vielen anderen. Groß geworden ist er im Örtchen Ottenstein, einem Stadtteil von Ahaus im Münsterland. Ein westdeutsches Idyll, Sportverein, Karnevalsverein und Musikverein prägen das Leben. Einfamilienhäuser aus rotem Klinker säumen die Straßen. Die Gegend ist bis heute erzkatholisch und fest in Händen der CDU. Spahn besucht das bischöfliche Canisius-Gymnasium. Er hat sehr gute Noten. Mit Begeisterung steht er an den Sonntagen als Messdiener neben dem Altar. Als die Anti-AKW-Bewegung in den 90er Jahren Front macht gegen ein Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus, ergreift Spahn Partei für das Zwischenlager. Er bombardiert die Lokalzeitung mit Leserbriefen, agitiert an der Schule gegen grüne Lehrer. Spahn entdeckt die Politik für sich. Sie wird ihn nicht mehr loslassen. Die Abiturzeitung vermerkt unter seinem Bild als Berufswunsch Bundeskanzler, was sonst. Mit 19 zieht Spahn in den Stadtrat ein. Ulf Kemper, damals sein Gegenspieler, als Vertreter einer unabhängigen Wählerinitiative, erinnert sich, dass er rhetorisch mächtig aufdrehen konnte. Er hat sehr harte und pointierte Zuspitzungen bei seinen Themen gesucht. Kemper hat nicht vergessen, wie der jungkonservative Aktivist gegen die grüne Ökosteuer agitierte, indem er vorrechnete, um wie viel teurer dadurch eine Autofahrt zu McDonald's im benachbarten Gronau würde. Aus seiner Homosexualität hat Jens Spahn nie ein Geheimnis gemacht. Allerdings hat er schon früh genau registriert, wenn ältere Herrschaften bei CDU-Veranstaltungen in seiner Gegenwart unwillkürlich etwas zurückwichen. Seinen Ehrgeiz mag das eher gefördert haben. Jedenfalls hat sich das Polittalent aus der Provinz, das so viel CDU in sich trägt und doch so anders ist als die CDU, bis nach oben durchgebissen. Das Ergebnis ist ein Patchwork-Konservativer, der sich darüber aufregen kann, dass in Berliner Bars das Personal nur noch Englisch spricht, aber ebenso dafür kämpfte, dass schwule Paare endlich Kinder adoptieren können. Es ist eine seltsame Mischung aus Bohem und etwas provinziell wirkender Verzopftheit, rechtskonservative Ausfälle und eine gewisse lässige Weltläufigkeit stehen unvermittelt nebeneinander. Er hatte kein Problem damit, sich Arm in Arm mit dem damaligen US-Botschafter Richard Grenell fotografieren zu lassen, einem glühenden Verehrer von Donald Trump. Aber er ist auch mit Dietmar Bartsch befreundet, dem linken Fraktionschef im Bundestag. Spahn lud Bartsch zu seiner Hochzeit ein, und als der Sozialist den CDU-Minister zum Fest der Linken bat, da kam der selbstverständlich. Wer nur auf eine Welle der Zustimmung setzt, der wird sich nicht durchsetzen, sagt Bartsch mit Blick auf seinen unter Druck geratenen Freund. Man muss auch kämpfen können, aber das weiß er. Als der Minister vergangene Woche den Bundestag betritt, um sich der Debatte über die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu stellen, wartet Bartsch schon am Eingang. »Du musst jetzt hart bleiben«, flüstert er ihm zu. »Immer hart bleiben.« Härte hat Jens Spahn, aber es ist nicht ganz klar, wer ihn jetzt trägt. Die Fraktion? Der Jens ist beliebt und er ist sehr gut vernetzt, sagt sein Abgeordnetenkollege Thomas Heilmann. Er hat registriert, dass Spahn sein Netzwerk über die Jahre emsig gepflegt hat. Er ist da fast schon ein gelehriger Schüler Helmut Kohls. Wenn Abgeordnete Spahn im Wahlkampf zu sich einladen, dann kommt er. Seine Kollegialität haben ihm viele nicht vergessen, sagt Heilmann. Aber die Kanzlerin? Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat Jens Spahn ihr eine Art Staatsversagen vorgehalten. Es war seine Art, die Ära Merkel zu überleben, als konservativer Gegenentwurf. Angela Merkel vergisst erst recht nichts. Spahns Devise in der Pandemie ist, wir müssen einander unter Stress vertrauen. Er bezieht das nicht nur auf die Kanzlerin, aber sicher auch auf sie. In den stundenlangen Videokonferenzen über die Corona-Lage mit dem Ministerpräsidenten verteidigt sie ihn, wenn die Attacken zu heftig werden. Aber Teilnehmer berichten, dass die sonst so detailverliebte Merkel auffällig schnell das Wort an Spahn weitergibt, wenn es tiefer in die mittlerweile politisch hochgradig kontaminierte Materie geht. Ich schlage vor, dass jetzt mal der Gesundheitsminister berichtet. Das C-Thema soll nach Merkels Auffassung offenbar möglichst mit ihm nach Hause gehen, nicht mit ihr. Sehnsucht nach Erfolg. Unter Stress vertrauen? Vor der versammelten Hauptstadtpresse sagt er, ich habe mich sehr bewusst nicht beteiligt an der Frage, wer ist jetzt an was schuld. Ich könnte Ihnen auch viele Geschichten erzählen aus den letzten 12 Monaten. Das klingt nicht gut. Jens Spahn braucht dringend Erfolge. Seine ganze Hoffnung richtet sich auf den Frühling. 800 Millionen Schnelltests hat er sichern lassen. Im April soll das große Impfen in den Arztpraxen beginnen. Irgendwann ist der Albtraum vielleicht vorbei, auch für ihn. Aber wann ist dieses Irgendwann? Hält er bis dahin durch? Er arbeitet wie ein Tier, erzählt Thomas Kufen. Der steht morgens mit dem Thema auf und geht abends damit ins Bett. Kufen ist CDU-Oberbürgermeister von Essen. Er hat Spahn standesamtlich getraut. Beide sind lange und eng befreundet. Spätabends telefonieren sie manchmal miteinander. Eigentlich sei der Jens ein sehr humorvoller und geselliger Mensch, sagt Kufen. Aber das ist weniger geworden. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion: Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr als Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.